Namaste, herzlich willkommen zu diesem Yoga-Kongress. Ich freue mich, dass ich jetzt das vierte Mal dabei sein darf und möchte diesen Kongress einleiten mit diesem Thema der Lebensphasen und Wandlungsphasen innerhalb eines Lebensganges und möchte das so aus verschiedenen Perspektiven tun. Ich denke, das wird sich im Rahmen des Kongresses dann auch weiter entfalten. Ja, mein Eingangsbild: ein Weg, eine Straße. Und wir als Menschen sind ja alle immer auf einem Weg. Es ist ein großes Missverständnis, was auch in vielen Büchern über Yoga, über indische Philosophie und so weiter verbreitet ist, dass man sich diesen sogenannten Befreiungszustand oder Erleuchtungszustand oder wie auch immer man das so bezeichnen will, eben als einen Zustand vorstellt. Irgendwie, also ich sag mal, wenn das so ein Zustand wäre, ach, da ist alles friedlich und da passiert nichts mehr, wäre ja auch ganz schön langweilig, oder? Ja, und das erlebe ich manchmal von Menschen, die das erste Mal so mit indischer Philosophie in Kontakt kommen, sagen, ja, da gibt es ja diesen Erleuchtungszustand und so, aber dann lebe ich ja gar nicht mehr. Was ist denn dann? Also dann ist alles friedlich, ja, und hört das denn auf, diese Aktivität und diese Freude am Dasein, am konkreten Erleben? Und das Licht kann wieder aus. Und ich persönlich würde das mal umformulieren und sagen, wenn wir in diesen Zustand des inneren geistigen Friedens kommen, dann geht das Leben erst richtig los. Dann kommt richtig Power und Kraft und Energie in unser Leben hinein. Und es passiert unter Umständen auch viel mehr, als wir das uns vorher vorgestellt haben. Also ganz wichtig, wenn wir Leben anschauen, von diesem stillen Zustandskonzept sich mal ein bisschen lösen. Das ist ja auch gerade, wenn wir hier das Thema Alter haben, ein ganz wichtiger Aspekt, denn viele Menschen haben immer das Gefühl, Alter ist so ein Zustand, da passiert immer weniger. Weil unter Umständen, bei wirklich älteren Menschen, die nicht mehr so im aktiven Leben stehen, passiert im Äußeren weniger. Aber das heißt ja nicht, dass im Inneren weniger passiert. Und diese Dimension wird eben in der Regel vernachlässigt. Lebenserinnerungen sind nicht Lebensgeschichte, sondern das ursprüngliche Werk eines unsichtbaren Künstlers. Der Nobelpreisträger Rabindranath Tagore hat diese schönen Worte verfasst und lässt uns da einen Einblick gewinnen darin, wie wir das Leben anschauen können. Ja, so klein auch ein Leben im Äußeren sein mag, so begrenzt unsere eigenen Fähigkeiten sein mögen, trotzdem, wenn wir mal beginnen, unser eigenes Leben als eine Art Kunstwerk zu betrachten, und uns vorzustellen, dass es in unserem Inneren so einen Künstler gibt, der irgendwie da aus diesen vielen Puzzleteilen unserer sozialen Beziehungen, unserer beruflichen Beziehungen, unserer familiären Situation, der aus all diesen Puzzleteilen versucht, irgendwie etwas Vollständiges zu erzeugen. Ja? Etwas, was vollständig ist, muss nicht unbedingt perfekt sein. Aber es kann in sich eine Abrundung haben und vielleicht ist das das Ziel, auf das wir zusteuern können. Ja, manche Menschen stellen sich das so vor, ne? Die sind schon mit 25 alt. Die sagen, jetzt muss ich noch arbeiten und dann habe ich meinen Ruhestand mir verdient und dann lasse ich es mir gut gehen. Ja? Lebensalter ist also nicht nur eine Sache des Körpers, sondern Lebensalter ist tatsächlich auch eine Sache des Kopfes. Und ich denke, wenn man einen älteren Menschen kennenlernt, einen Mann, der noch einen kleinen Jungen in sich hat, oder eine alte Frau, die noch ein Mädchen in sich hat, dann ist das eigentlich was ganz Schönes und ganz Sympathisches, wenn wir uns diese Qualität bewahren konnten. Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar sein. Die Kraft, die wir aus unserem Leben ziehen können, ist eigentlich die Kraft, mit der wir immer wieder aufbrechen zu neuen Ufern. Es ist die Kraft, mit der wir uns neu einlassen auf neue Situationen. Es ist zwar in einem gewissen Umfang, das kann man psychologisch ganz gut erklären, nicht unnatürlich, im Alter auch zurückzublicken. Aber wer nur noch zurückblickt und nur noch darauf schaut, was ihm alles entgangen ist und was er hätte tun können und wollen und was alles falsch gelaufen ist und warum früher alles besser war und heute alles schlechter ist und so weiter, der lebt natürlich nicht mehr richtig. Also ein Ziel, und wir können eigentlich die gesamte Yoga-Praxis in diesem Kontext verstehen, Yoga-Praxis hat sehr viel mit Flexibilität zu tun, mit Offenheit, mit Wahrnehmung dessen, was in einem Augenblick gerade geschieht. Und wenn wir uns Flexibilität bewahren durch unsere Praxis, dann ist es uns auch möglich, ein Werdender weiterhin zu sein und unser Leben dementsprechend zu leben. Ja, man kann Leben unterschiedlich darstellen, hier eine künstlerische Darstellung eines Spiralweges. Das ist ein sehr schönes Bild, weil sich eben aus einer Mitte, aus einem Zentrum heraus ein Leben entfaltet und um dieses Zentrum herum sich gruppiert und in immer neuen Windungen eigentlich um dieses Zentrum herumkreist. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt von Bewusstheit, von Achtsamkeit, also den Qualitäten, die wir ja auch im Kontext von Yoga üben, auch unser eigenes Leben anzuschauen. Und da sollte man vielleicht manchmal auch eine kleine Differenzierung machen zwischen Yoga und, ich nenne es auch mal, wirklicher Spiritualität und einer gewissen, ich nenne es mal, esoterischen Stimmungsmache. Es gibt Menschen, die einfach so, wie man sich hineinflüchten kann in alle möglichen Dinge, in Vergnügungen, in Alkoholkonsum, in was weiß ich nicht alles, um zu flüchten vor seiner eigenen Lebensrealität, so kann man sich natürlich auch in irgendwelche Philosophien, in irgendwelche philosophischen Konzepte, esoterischen Fantasien hineinflüchten. Und Yoga, gerade in seiner Körperlichkeit, in dem ja man immer wieder dahin kommt, ich stehe, bevor ich mein Sonnengebet mache, da. Und ich fühle, wie stehe ich jetzt da in meinem Leben. Bedeutet eigentlich immer wieder zurückzukommen und hineinzuschauen, tatsächlich in mein konkretes Leben. Was geschieht da? Was nützt es mir, wenn ich von einem Frieden träume und ich rundherum nur Chaos und Stress um mich herum aufgebaut habe? Da muss ich dann auch mal hinschauen. Und das gehört eigentlich zu einem integrierten Yoga-Weg dazu. Ja, das Gedicht von Hesse kennen sicher die meisten. Aber es passt an dieser Stelle so, dass es doch wichtig ist, es vielleicht gemeinsam einmal kurz anzuschauen. Wie jede Blüte welkt, und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Ganz tiefgehend und ganz wunderbar ausgedrückt, diese Gesetzmäßigkeit des Lebens, einerseits des Wandels, mit dem wir uns nicht festhalten an dem Vorhergehenden, und andererseits eben, dass jedes Ding und jedes Ereignis seine eigene Zeit hat. Und damit auch jedes Lebensalter seine eigene Qualität, die wir, wenn wir sie annehmen und bewusst leben, auch tatsächlich erfüllt umsetzen können. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere, neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir leben ja in unserer Gesellschaft in einem Jugendwahn. Also wenn man auch sieht, so ich komme ja stark aus dem medizinischen Bereich, also die Entwicklung von Operationstechniken, die ja nicht nur dafür eingesetzt werden, dass Menschen gesünder werden, sondern dass sie schrittweise versuchen, so auszusehen, wie sie es sich vorstellen. Ja. Ob das dann immer schön ist, ist eine ganz andere Frage. Deswegen würde ich es auch nicht Schönheitsoperation nennen. Aber es ist ein wesentlicher Punkt. Ja, wir leben in diesem äußerlichen Jugendwahn. Menschen über 40 sind auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor in den meisten Unternehmen nicht mehr vermittelbar. In dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, haben wir jetzt gerade einen 56-jährigen Mann eingestellt. Und wir haben nach 2 Wochen, wo er im Praktikum jetzt ist, das Gefühl, der gehört zu uns und der passt und der will. Das sind einfach Gedankengänge, die in unserer Gesellschaft so stark sind, dass man diese körperliche Reduktion, die schon ab einem gewissen Alter eintritt, eben nur negativ bewertet. Und ich glaube, aus diesem Konzept müssen wir herauskommen und da möchte ich jetzt ein paar Modelle ein bisschen vorstellen. Nun, grundsätzlich kann man einfach das Leben so einteilen in verschiedenen Phasen. Das ist jetzt so eine Einteilung aus dem psychologischen Sektor. Also 3 Phasen, die wir in der Kindheit haben, dann 3 Phasen des Erwachsenenalters und dann vielleicht das hohe Alter, das man auch nochmal einteilen kann. Das habe ich mal so mit einer Zahlenachse versehen, weil tatsächlich diese 7er-Struktur eine Bedeutung hat. Wir sehen ja physiologisch im Anfang des Lebens diese 7er-Schritte ganz deutlich, also im Alter von 7 Lebensjahren den Zahnwechsel, im Alter von 14 Lebensjahren die Pubertät und mit 21 Lebensjahren, wo früher ja die Mündigkeit war, eigentlich das Ausgewachsensein. Und so kann man dann weitere 7er-Schritte auch innerhalb des Lebens gehen. Da steckt eine tiefe Gesetzmäßigkeit drin, die auch in unserem körperlichen Struktur verankert ist. Ja, das sind zum Beispiel Menschen, die auch einen bestimmten Schritt gegangen sind in ihrem Leben, die sagen, ich lebe mal für eine Zeit lang in einem Kloster. Ich ziehe mich, bevor ich in das Leben hinausgehe, mal in ein Kloster zurück. Ob auf Dauer oder kurzzeitig, ist eine andere Frage. Aber auch das kann ein Wandel, eine Lebensphase sein. Ja, und wenn wir uns das Leben jetzt so mal anschauen, man kann das in der Medizin gut beschreiben, es gibt die sogenannten anabolen Prozesse innerhalb des Stoffwechsels, wo also Substanzaufbau passiert, das dominiert die erste Lebensphase, der Aufbau. Und dann gibt es so einen Höhepunkt der Leistungsfähigkeit im Leben, wo auch immer man, in welchem Alter man den ansetzen will, ist sehr unterschiedlich. Bei Leistungssportlern sitzt der ja nicht in der Mitte des Lebens, sondern etwas vorher. In anderen Bereichen kann man das vielleicht anders definieren. Und dann kommt sozusagen der Abbau. Also ein äußerst negatives Bild dessen, was wir als Altern bezeichnen können, weil ich glaube, es gab von Hildegard Neef mal so ein schönes Chanson und da singt sie, von nun an ging's bergab. Ja, das wäre so genau dieser Punkt, ja, der auch Menschen in ihrer Biografie bewusst werden kann. Ja, das kann so ein Schrecken auch auslösen. Ja, also ich kenne so Beispiele von Menschen, die zum Beispiel sagen, als ein guter Freund von mir am Herzinfarkt verstarb, mit 52 Jahren, so, ne? Das sind so Auslösesituationen, wo Menschen dann sagen, Mensch, ich merke irgendwie, ja, oder wenn die Eltern sterben, ja, wo man dann sieht, ah ja, die Generationsfolge hat sich wieder einen Schritt weiter gedreht und der nächste werde ich sein. Ja, auch das ist ein ganz besonderer innerer Schritt, den man sehr, sehr tief erleben kann. Und es ist also dann nicht immer nur die Trauer über den Tod der Eltern, die vielleicht erfülltes Leben gehabt haben, die 80, 85, 90 Jahre alt geworden sind, sondern es ist, und das ist wichtig anzuschauen bei sich selbst, es ist die Trauer darüber, ich werde der Nächste sein in der Generationenfolge. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt der Selbsterkenntnis. Ja, Ziel wäre ja, aus diesem Inneren, was in uns steckt, den Schmetterling hervorkommen zu lassen, ein geglücktes Leben zu haben. Und ich will das ganze Bild, was ich eben noch mal angeschaut habe mit der Kurve des Lebens, nun ayurvedisch anschauen. Viele, die Yoga praktizieren, kennen das ja ein bisschen. Also es gibt die 3 Doshas, die 3 regulatorischen Prinzipien des Stoffwechsels. Das erste Prinzip im Leben ist das Kapha-Prinzip, das substanzaufbauende Prinzip. Dann kommt als zweites das Feuerprinzip, Pitta, die Transformationsenergie innerhalb des Stoffwechsels. Das ist eben die Phase des Lebens, wo wir berufstätig sind, wo wir aktiv sind, wo wir die Welt auch transformieren wollen in einem positiven Sinne. Und dann kommt im Alter eben die Vata-Phase, also die der Aspekt von Wind und Raum von der Elementelehre her. Und Vata hat sehr viel mit dem Geist zu tun. Das heißt also, aus ayurvedischer Sicht ist das Alter die Lebensphase, wo wir unseren Geist entwickeln sollten. Der Körper wird schwächer, aber den Geist können wir weiterhin entfalten. Und da gibt's auch sehr viele interessante Erkenntnisse aus der Neurophysiologie, die genau dieses Alterskonzept der Naturheilkunde in Indien bestätigen. Es geht immer weiter. Das ist ja das, was ich am Anfang sagte. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an, wie wir die aktive Phase des Erwachsenenalters auch gliedern können aus ayurvedischer Sicht. Da haben wir sozusagen auch wieder drei Unterphasen, also eine Kapha-, Pitta- und Vata-Phase, um es in deutscher Sprache mal leichter verständlich zu machen. Es gibt diese Phase von Ansammeln von Wissen und Erfahrung. Also gerade im beruflichen Bereich kann man das sehr schön sehen. Und dann kommt eben die Phase des Umsetzens und des Verwirklichens, wo man vielleicht auch auf der Karriereleiter ein, zwei Stufen gestiegen ist, bestimmte Erfahrungen gesammelt hat und jetzt sagen kann, so, und jetzt krempel ich die Ärmel auf und mache etwas. Ja? Und dann kann diese Macherphase eben sich auch wieder weiter transformieren in eine neue Phase, wo es um das mehr Beobachten und Lenken geht. Ja? Ein Vorgesetzter muss zum Beispiel lernen, dass er nicht mehr alles selbst tun muss, sondern er muss in diese Beobachterrolle hineingehen, er muss in die Steuerrolle hineingehen. Und das ist dann sozusagen in dem dritten Drittel des Berufslebens von der Natur her eigentlich so angesagt. Ja? Gehen wir das nochmal weiter auf einer mehr psychologisch-subjektiven Ebene, dann kann man von Verwirklichung, Ernüchterung und Einverständnis sprechen. Das heißt also, die Ernüchterungsphase, so beschreiben es Tiefenpsychologen, ist eine Phase, in der wir Bilanz ziehen, eine erste Bilanz unseres Lebens und sagen, was habe ich erreicht, was habe ich mir denn ursprünglich vorgenommen und wo stehe ich jetzt eigentlich? Und diese Ernüchterungsphase kann manchmal sehr krisenhaft sein, dass also auch man sich wirklich nicht gut fühlt mit dem Erreichten und dass man auch das Gefühl bekommt, ich muss jetzt umsteuern. Und dieses Umsteuern wird ja allgemein heute als Midlife-Crisis bezeichnet, ist nicht immer eine Krise, aber es ist ein Wendepunkt und dieser Wendepunkt sollte auch dementsprechend ernst genommen werden. Ja, wir wollen aus dem Verborgenen uns selbst hervorbringen. Hier eine Installation eines modernen Künstlers, dass das vielleicht symbolisiert. Carl Gustav Jung, einer der bedeutendsten Tiefenpsychologen, spricht tatsächlich von dem sogenannten Turning Point in der Lebensmitte. Und er fasst es insbesondere in dem Kontext von Extraversion und Introversion, also die nach außen gerichtete Aktivität des Existenzaufbaus. Familie gründen, eine Existenz haben, ein Haus bauen, einen Apfelbaum pflanzen und so weiter und so weiter. Also alles, was man so im Leben erledigen will, das baut man in dieser Aufbauphase auf. Und dann kommt, und das war seine tiefe Erfahrung in der Psychoanalyse, dass er sagt, bei älteren Menschen, jenseits dieses Turning Points, komme ich mit den alten Konzepten nicht mehr klar. Und deshalb spricht er davon, dass gerade auch spirituelle Fragestellungen, religiöse Fragestellungen, Sinnsuche eben eigentlich Grundthemen der zweiten Lebenshälfte sind. Das ist es eben wieder auf der Basis des Zurückschauens und des nach vorne Schauens machbar und es sollte einfach angenommen werden als Aufgabe. Ja? Ich habe 20 Jahre eine Berufstätigkeit durchgeführt und jetzt fühlt es sich so leer an. Was mache ich denn damit? Ja? Und wie verändere ich jetzt mein Leben? Diese Fragen muss ich mir ernsthaft in so einer Situation stellen. Ja, und wenn wir diesen Turning-Punkt mal umdrehen und das Ganze von der geistigen Seite her beschreiben, könnte man ja auch sagen, dieses aus Yoga-Sicht vielleicht gerade, dieses Hineingehen in die Materie und sich binden an die Materie und an feste Strukturen ist vielleicht ein Abstieg aus geistiger Sicht. Und in der Lebensmitte habe ich eigentlich den Tiefpunkt erreicht. Und von diesem Tiefpunkt aus kann ich jetzt sagen, wo will ich denn eigentlich hin? Wo ist meine geistige Heimat? Und wenn wir diese beiden Bilder zusammenbringen, dann haben wir vielleicht ein adäquates Bild. Ja, rein auf der körperlichen Ebene ist es so, dass man ab dem 30. Lebensjahr Muskulatur abbaut. Ja, man kann gut trainieren, dann kann man sie bis 60, 65 ganz gut erhalten, aber danach kommt unwiederbringlich Substanzabbau. Und dieser Substanzabbau ist aber wichtig für unser Leben. Es ist nicht nur negativ. Wenn ich eine rein körperliche Perspektive habe, dann mag ich das als einen Verlust ansehen und unglücklich sein. Wenn ich es aber geistig betrachte, muss man sagen, das Zurücktreten des Körpers, ja, bis hin, ich sag mal, auch solche Dinge wie die heißblütige Sexualität ist im Alter vielleicht nicht mehr in dem Maße da, ne? Sondern es ist alles ein bisschen ruhiger und gesetzter geworden und so weiter. Ja? Aber was bedeutet das? Es wird gleichzeitig raumfrei für Geistiges. Wenn ich das aber nicht verstehe, dass das Alter die Phase der geistigen Entfaltung und Entwicklung ist, gerade in Freiheit von körperlichen Drangsituation von, ich muss noch das erreichen und ich muss da noch eine Eigentumswohnung kaufen und ich brauche dieses Auto und so weiter. Man kann das beim älteren Menschen sehen, die ein bisschen in sich gegründet sind, die beginnen irgendwann ihre Sachen zu verschenken. Und zwar nicht aus einer Frustration heraus, sondern weil sie sagen, ach, ich brauche das gar nicht mehr. Ist mir gar nicht mehr so wichtig. Ja? Und diese Entlastung, die die Menschen da betreiben, ist ganz wichtig für sie, nämlich für ihren eigenen inneren geistigen Prozess. Und deshalb ist dieses Alter eine so wertvolle Phase. Wir haben da einfach eine falsche Perspektive in unserer Gesellschaft. Ein islamischer Philosoph: Die Welt ist für uns eine Brücke, die mitten auf dem Wege zur Ewigkeit liegt. Der Verständige wird sich auf dieser Brücke kein Haus bauen. Ich finde ein ganz schönes Bild, ein Bild, das eben gerade dieses Phänomen der geistigen Entwicklung uns vor Augen führen soll, was uns sagen soll, ja, wenn wir sterben, wir nehmen nichts mit, die Freunde nehmen wir nicht mit, wir nehmen die Verwandten nicht mit und wir nehmen natürlich unseren gesamten Besitz und unseren Körper auch nicht mit. Und da gilt es natürlich, innerlich, geistig sich doch darauf vorzubereiten. Ja, man kann das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen anders fassen, wenn wir so ein Bild von der Kindheit und des Alters mal spiegeln, weil das hat auch viel miteinander zu tun. Also die Säuglinge müssen gefüttert werden und die Alten müssen manchmal dann auch wieder gefüttert werden und die Säuglinge brauchen Windeln und die Alten manchmal auch. Also wir sehen, da gibt es auch so eine Art Spiegelsituation und diese Spiegelsituation hat auch eine sehr tiefe philosophische Bewandtnis. Also das Kind ist unschuldig, ganz im Augenblick, intensiv erlebend und sich begeisternd. In der Mitte der Entwicklung haben wir den Wandlungsprozesse, das Wollen, das Schaffen von Formen, von Strukturen. Und wir haben dann als Ziel der Entwicklung den Menschen, der in sich ruhend, wach und wieder ganz im Augenblick ist, so wie das Kind. Und so heißt es ja auch im Neuen Testament, dass wir wieder werden sollen wie die Kinder. Aber dieses Werden sollen wie die Kinder ist nicht, dass wir kindisch werden. Ja? Es ist ein ganz feiner Unterschied zwischen kindisch und kindlich. Und der alte Mensch darf wieder kindlich werden. Der darf mit dem Enkel spielen, als wenn er selbst jung ist. Ja? Weil er hat nicht die Pflicht des Alltags, die Mutter und Vater haben. Ja, er darf unbeschwert spielen, das darf er wieder tun. Und gerade dadurch darf er dem Kind diese Liebe schenken. Ja, Cato der Ältere, römische Weisheit. Wer in sich selber keine Kraft zu einem guten und glücklichen Leben hat, dem wird jedes Lebensalter zur Last. Wer aber alles wirkliche Heil in seinem Inneren sucht, den kann nicht übel dünken, was die Natur mit Notwendigkeit heranbringt. Dazu gehört vor allem das Greisenalter. Ein jeder wünscht es zu erreichen, aber wenn es erreicht ist, klagt es jeder an. Ja? Könnte auch heute geschrieben sein. Ja? Ist eigentlich sehr schön, dass man sieht, unsere technische, wissenschaftliche Entwicklung hat vielleicht nicht unbedingt die Menschen weiser gemacht, sie hat uns das Leben erleichtert und in vielen Dingen befruchtet. Aber die geistige Entwicklung, da waren die Menschen damals auch nicht so dumm. Ja, ich will ganz kurz einen tiefen psychologischen Gedankengang nur kurz anreißen. Das ist die Lehre von Carl Gustav Jung über die psychologischen Funktionen. Ich überspringe das mal wegen der Zeit auch. Wir haben zwei Achsen in unserem psychologischen Funktionieren. Wir haben das Denken und das Fühlen als eine Achse und das andere das Wahrnehmen und die Intuition. Und von diesen vier Funktionen, die jeder Mensch ja einsetzt im Kontext seines praktischen Lebens, gibt es immer eine, die die Hauptfunktion ist, in diesem Fall hier mal dargestellt, das Denken, und eine, die unbewusst ist. Ziel aus tiefenpsychologischer Sicht des Lebens ist es, dass wir den unbewussten Bereich, die unbewusste Funktion in unser Leben integrieren. Carl Gustav Jung hat einmal gesagt, ich möchte nicht vollkommen werden, aber vollständig. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Formulierung, um auch so Abrundung innerhalb eines Lebens zu beschreiben. Ein älterer Mensch ist nicht unbedingt vollkommen. Er hat seine Gebrechen, er hat seine Schwierigkeiten, er hat seine Handicaps unter Umständen. Aber er kann trotzdem in sich vollständig sein. Er kann im Rollstuhl sitzen und kann uns aus strahlenden Augen anschauen, weil eine innere Kraft gewachsen ist. Und ich glaube, dass wir auf diese Ebenen mehr schauen sollten. Buddhistische Weisheit. Das Vergangene ist das eine Ende, das Zukünftige ist das andere Ende. Das Gegenwärtige steht in der Mitte. Die Gier aber ist die Näherin, denn die Gier knüpft alles zusammen zur Wiedergeburt. Also ein wesentlicher Aspekt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist ja, dass wir diese Herausforderungen, die eine jede Lebensphase bietet, wirklich annehmen und sie bewusst in unser Leben integrieren und umsetzen. Aus der Sicht der ayurvedischen Medizin gibt es drei grundlegende Lebensziele. Das erste Lebensziel, rechts unten, Pranayasana, das Streben nach Leben oder nach Gesundheit oder Lebensenergie. Ja, das sagen die ayurvedischen Texte auch ganz klar. Ohne Gesundheit ist alles andere nichts. Also praktizieren, Lebensweise neu einrichten und so weiter, um Lebenskraft und Lebensenergie, das ist schon die Vision der alten Inder auch gewesen, man kann gesund bleiben und gleichzeitig alt werden. Was wir im Augenblick aber haben, ist eine Verlängerung der Lebensspanne bei gleichzeitiger Verlängerung chronischen Leidens. Das heißt also, es nimmt zwar das durchschnittliche Lebensalter in unserer heutigen Gesellschaft zu, aber die Qualität nimmt nicht zu. Die chronisch Kranken sind natürlich die Dauerkunden der Menschen, die pharmazeutische Produkte brauchen und so weiter. Also dementsprechend, irgendwas ist da gerade aufgestanden. Das ist wahrscheinlich die Firewall, die jetzt gearbeitet hat. Okay. So, also Pranayasana, das Streben nach Leben, nach Gesundheit, ganz wichtig. Das Zweite, was gesagt wird, ist, das Streben nach Wohlstand ist eine ganz wichtige Qualität im Leben, weil wenn ich nicht in einem Wohlstand bin, wo ich mich wohl fühle, dann habe ich Stress, dann habe ich Spannung, dann ist mein Leben gefährdet durch Krankheit und so weiter. Es ist also nicht schlecht, danach zu streben, sich auch im Leben zu etablieren. Der Punkt ist immer, wann reicht es? Wann fange ich an, mich zu verstricken? Brauche ich noch ein größeres Haus? Brauche ich noch ein größeres Auto? Ja, wann reicht es? Und das hat Nosrat Pezeshkian, der Begründer der positiven Psychotherapie, mal wunderbar ausgedrückt in einem Vortrag, hat gesagt, Reichtum ist, wenn es reicht. Und ich denke, das ist eine sehr weise Formulierung. Das dritte Ziel der ayurvedischen Heilkunde, um unser Leben in eine Balance zu bringen, ist Paraloka, die höhere Welt, oder wir können sagen geistige Verwirklichung. Diese geistige Verwirklichung ist eben zentral, gerade für die Phase des Alterns. Das ist die Aufgabe, die in dieser Phase angenommen werden sollte. Und ein Leben ist eigentlich dann in der Balance, wenn wir alle diese drei Aspekte gemeinsam berücksichtigen. Wenn wir gucken, dass wir in unserem Leben unser Auskommen haben, unsere Stabilität haben, unser Leben in guter Form strukturieren. Wenn wir auf unsere Gesundheit achten, aber nicht gleichzeitig ein Gesundheitsneurotiker werden, der vor allem möglichen Angst hat. Wenn wir gleichzeitig unsere geistige Entwicklung nicht vernachlässigen. Ja, noch einmal das Zitat von Tagore zum Abschluss meiner Ausführungen. Vielleicht hören wir diese Worte jetzt etwas anders. Lebenserinnerungen sind nicht Lebensgeschichte, sondern das ursprüngliche Werk eines unsichtbaren Künstlers. Das ist das, was ich uns allen hier wünsche auf diesem Kongress, dass wir Anregungen bekommen, dass wir vielleicht ein kleines Stückchen von unserem eigenen unsichtbaren Lebenskünstler entdecken und dass wir, deswegen habe ich hier die Säulen dieses alten Tempels als Abschlussbild genommen, dass wir solch eine Stabilität und gleichzeitige Harmonie und Ästhetik in unserem Leben entfalten können. Ja, somit vielen Dank für das Zuhören und ich wünsche allen einen wunderbaren Kongress. Namaste.